Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Zu meiner Rechten wieder mal der Fabi. Wir haben eben schon über die WNBF Germany und ja, die Resultate für unser Team gesprochen. Jetzt in dieser Episode wird es deep. Wir sprechen über ein sehr sensibles Thema, was oftmals so ein bisschen totgeschwiegen wird, wo die meisten Athleten dann aus dem Rampenlicht eher so ein bisschen in den Schatten treten, die Zeit nach dem Wettkampf oder nach der Wettkampfvorbereitung. Du hast ja jetzt deine Wettkampfvorbereitung für diese Herbstsaison abgebrochen. Ich bin seit 13 Wochen aus der Prep für Frühjahr raus und ja, wir befinden uns jetzt eigentlich in einer ähnlichen Phase. Du bist die Post-Prep-Recovery, Post-Competition-Phase, wie man sie auch immer nennen mag, etwas später angetreten, aber hast ja in den vorherigen Seasons, die du durchlaufen hast, auch schon einige Erfahrungswerte dahingehend sammeln können. Und bin dementsprechend super gespannt jetzt auf diesen Austausch, weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Strategien gerade jetzt in den abgeschlossenen Phasen eben gefahren sind. Wie war jetzt nach dem Prep-Abbruch deine Strategie? Die Prep-Ermüdung war ja noch nicht allzu stark vorhanden. Da hatten wir in der Episode 180 drüber gesprochen, ne, dass die Symptome noch nicht allzu drastisch waren, du noch ein bisschen Luft auch bis zu deiner bisherigen Bestform eben auch hattest. Wie bist du die Ernährung vor allen Dingen nach diesem Entschluss, die Prep abzubrechen, angegangen?
Definitiv nicht so diszipliniert wie du. Also ich bin da schon etwas extremer, radikaler, besonders was den Food-Fokus angeht. Da bin ich schon sehr, dem gebe ich schon sehr nach, aber das mache ich auch absichtlich, weil ich das bisher bei jeder, also nach jeder Wettkampfsaison so gemacht habe, einfach aufgrund dessen, dass ab einem gewissen Punkt steht halt das Essen wirklich permanent im Vordergrund und einfach um schnellstmöglich keinen großen Gedanken mehr daran zu verschwenden, beziehungsweise nicht permanent mit dem Kopf einfach beim Essen zu sein oder was esse ich als nächstes, weil man wird sowieso die ganze Zeit hungrig sein, bis man so sein körperliches, so seinen körperlichen Sweet Spot erreicht hat, was das Körperfettmilieu angeht. Ne? Bis der Körper dann genug Leptin im Prinzip produziert, was dem Gehirn, was dem Gehirn suggeriert oder dem Körper suggeriert, so, wir sind satt, wir brauchen nicht noch mehr zu essen. Ne? Und um diesen Punkt halt so schnell wie möglich zu erreichen, bin ich dann halt auch wirklich radikal und esse, worauf ich Lust habe. Und track auch in der Zeit nicht, einfach um auch da eine gewisse Entspanntheit dann wieder drin zu haben, weil du ja, wenn du ein Kaloriendefizit erreichen willst, du permanent auf deine Kalorien guckst. Ne? Im Prinzip weißt du ja eigentlich, dass du genug Eiweiß am Tag konsumierst, aber letztendlich, um im Kaloriendefizit zu sein, macht es einfach Sinn, da ein Auge drauf zu haben. Und wenn du aber so viel isst, wie du willst, dann weißt du garantiert, dass du dass du genug Kalorien zu dir nimmst. Und dann auch wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, für die meisten Bodybuilder wird das der Fall sein, dass man dann auch mehr als genug Eiweiß konsumiert. Und von daher bin ich da relativ entspannt, bin da sehr gelassen und restriktiere mich da nicht, um es so zu sagen. Ansonsten.
Ja, auf jeden Fall interessant. Ich war ja einmal live mit dabei. Nach deiner Prep 2023 haben wir ja noch ein paar Tage zusammen in Wien verbracht, direkt nach deiner letzten Competition. Hey, und ich war auf jeden Fall eine witzige Zeit, weil ich mich da noch in der Wettkampfvorbereitung befunden habe und Fabi von seinen Fesseln befreit wurde und dann in Wien ordentlich zugeschlagen hat. Wien natürlich auch eine ja, kulinarische Hochburg. Ja, voll.
Ich meine, wenn man die Gelegenheit dazu hat, dann muss man es ausnutzen. Man ist nicht alle Tage in Wien.
Ja, das wurde auf jeden Fall ja, getan. Und da ja, habe ich es eben auch miterlebt, ne, wie du das Ganze eben handhabst.
Komplett und random. Wirklich, da hab ich, da, als wenn ich darauf zurückblicke, da habe ich wirklich komplett random Sachen. Diese eine, ich hatte ja ein paar Tage vorher hatte ich Geburtstag gehabt und da habe ich mir selbst eine Torte yeah. aus dem Laden geholt, habe dann auch on top Jollos drauf gesetzt.
Ja, yeah, das war
und dann zu Hause gegessen.
Yeah.
Schon geil, ja.
Ja, also da wurden die Kalorien auf jeden Fall gut investiert, ja, aber vor allen Dingen auch in ja, gute Restaurants. Ne?
Also ja, voll. Da aber der Verbrauch war auch dementsprechend.
Du hast also, viele Schritte gemacht.
Ja, ne? Viele Schritte gemacht, fast echt, also was heißt fast jeden Tag trainieren gewesen. Ne? Und gerade wenn man das am Anfang macht, dann kommt man auch gar nicht dazu, so viel Fett zu gainen, beziehungsweise so viel im Prinzip so schlechtes Fett. Okay, ja, das ist so. Man kann es so und so sehen, ne? Ich meine, je nachdem, wenn man sich halt gar nicht bewegt oder viele werden ja auch nach den Wettkämpfen krank und fressen dann trotzdem rein, so, dann fühlt man sich wahrscheinlich richtig räudig. Aber dadurch, dass ich halt mich so viel bewegt habe und so einen hohen Verbrauch hatte, teilweise echt 30.000 Schritte am Tag gemacht habe plus Trainingssessions, dann dachte ich mir, ist einfach, bis du satt wirst, so, bist du... Ja, einfach nach Gefühl, Gefühl, ehrlich gesagt.
Was schätzt du?
Nicht vollkommen reinfressen, dass man am Ende des Tages auf dem Rücken liegt und dann in keiner anderen Position mehr dann verweilen kann.
Ja.
Ne? Schätzungsweise, am Anfang war ich wahrscheinlich exorbitant hoch. Ich vermute, oder ich habe sogar ein paar Tage getrackt, da waren es so um die 7.000 bis 8.000 Kalorien.
Ja, mindestens, ja.
Und aber das hat sich dann auch so die Waage gehalten und ist dann peu à peu immer weiter runtergegangen. Mhm. Ja, weil man seinen Körper halt schnell genug das Signal gibt, es kommt genug Nahrung rein. So, wir können jetzt auch Sättigungshormone produzieren.
Ja. Sehr, sehr interessant. Also du bist im Prinzip die Stufen von oben nach unten gegangen. Also du hast mit ja wirklich maximaler Kalorienmenge die Phase nach dem Wettkampf gestartet und wenn du dann gemerkt hast, okay, die Sättigungshormone, die pendeln sich wieder ein, der Hunger ist nicht mehr so stark, die Sättigung nimmt zu, dass du dann auch intuitiv dann einfach, ja, automatisch dann einfach auch weniger dann Kalorien dann konsumiert hast über die Zeit.
Ja.
Wie war das Ganze für dich psychisch? Also körperlich bin ich mir sicher, du hast sehr, sehr schnell wieder dein Equilibrium, deinen Sweet Spot, deinen Wohlfühlbereich eben erreicht. Dementsprechend haben sich dann auch die Hormone, also nicht nur die Hungerhormone, sondern auch die Sexualhormone wieder gut eingespielt. Testosteron sollte sich schnell wieder erholt haben bei dir. Die Trainingsperformance sollte wieder schnell am Start gewesen sein. Dein Schlaf, deine emotionale Stabilität sollte wieder relativ schnell gegeben sein. Wie war es für dich psychisch, da wirklich so komplett loszulassen, weil du natürlich über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr stringent bei der Ernährung warst, dir da natürlich auch deine Routinen entsprechend zurechtgelegt hast. Wie war das für dich psychisch dann einfach ja, komplett loszulassen? War das durchweg eine positive Erfahrung für dich, auch jetzt mit Blick auf die vergangenen Seasons, du hast ja bisher immer so gemacht, ne, dass du im Prinzip deinem Kopf und deiner Psyche und vor allem deinem Körper eben auch immer direkt das gegeben hast, wonach er verlangt hat. Hat sich das stellenweise auch irgendwie falsch angefühlt für dich?
Teilweise ja, teilweise nicht. Ne? Es ist schwer zu beschreiben, weil du ja im Prinzip, ich glaube, das ist das eigentlich das gesündeste Verhalten, was man an dem Tag legen kann, wenn man halt dem Körper das gibt, wonach er verlangt. Ne? Weil alles andere wäre ja, sich dagegen zu wehren. Ne? Und das ist ja irgendwo auch klar, dass wenn man sich in einem ungesunden Körperfettmilieu befindet, dass einem der Körper halt immer dieses Signal geben wird, wir brauchen noch mehr zu essen. Es ist echt schwierig zu sagen, weil ich glaube, man kommt so an einen gewissen Punkt, man wird einfach überheftig voll, also die Muskulatur wird überheftig voll. Es kommt so ein gewisser Punkt, wo man ultra voll ist, wo die Muskulatur so dermaßen geladen ist und gleichzeitig aber einen richtig geilen Look hat. Mhm. Ne? So ein, irgendwie so einen richtig schönen, prallen Stoffer-Look. Ja, aber nicht auf Stoff ist und das dank der Nahrung. Aber das geht dann auch relativ, das geht dann schnell in die falsche Richtung, ja, weil man dann denkt, man kann es so halten mit diesen, mit der Nahrung im Prinzip, mit diesem Kalorienüberschuss in dieser Form zu bleiben. Das ist aber nicht so. Ne? Dann, klar, man bleibt so voll, wie man ist, aber der Körper nimmt dann auch an Fett zu und dann geht das halt nicht mehr in diese schöne Optik, die man dann für ein paar Tage hat.
Hm. Das, ja, habe ich tatsächlich auch gemerkt, vor allem nach den vorherigen Seasons, wo ich auch einen ähnlichen Ansatz, so wie du, verfolgt habe, mhm, also die Post-Competition-Phase eben nicht so kontrolliert eben angegangen bin, dass so man diesen Sweet-Spot wirklich nur ganz, ganz kurz eben hat und das super schnell dann wieder in eine wässrige und, ja, eher fettere Form dann eben
abdriftet. Und das Undankbare ist halt das meiste wirklich so in der Körpermitte, ne? Weil im Prinzip wird es einen wahrscheinlich niemals als Mann stören, wenn man jetzt das meiste Fett an den Beinen oder an den Arm hat, ne, weil umso größer sehen dann die Partien aus. Aber wenn du dann das meiste Wasser und Fett in der Körpermitte hast, dann wirkt man dann auch gleichzeitig so viel breiter und die ganze Form verschwimmt, ne, und nimmt dann auch diesen unschönen Anblick im Prinzip an, ja, sich. Ne? Ich meine, wenn die Körpermitte komplett frei bleiben würde und das Fett würde sich nur quasi am oberen Rücken, an den Armen, Schultern und Beinen verteilen, ich glaube, da hätte niemand was dagegen.
Hammer Look, vor allem für den Strand.
Ich denke auch. Ja. Also das wäre so der ideale Off-Season-Look, wenn die Körpermitte so am wenigsten Fett halten würde.
Leider ist es genau andersrum, ja, ne? Nämlich genau in der Körpermitte, da wo die überlebenswichtigen Organe sitzen, dort, ne, sammelt der Körper gerade in so einer Notsituation, wie am Ende einer Wettkampfvorbereitung, natürlich auch das Fett sammelt es an. Und ja, find super interessant, ne, da ein Ansatz, weil er, glaube ich, gerade so aktuell ein bisschen konträrer ist zu dem, was so praktiziert wird. Ich habe es jetzt in meiner letzten oder jetzt in dieser Post-Competition-Phase eben so gemacht, dass ich die Treppe eher nach oben gegangen bin und nicht wie du nach unten. Also meine maximale Kalorienzufuhr habe ich, glaube ich, erst 6-7 Wochen nach der nach Beendigung der Prep eben erreicht. Ich bin nach der letzten Peak Week mit 2400 Kalorien eingestiegen, was nochmal so 800, 700 Kalorien mehr war als so mein absolutes Low hinsichtlich dem Kalorienintake, weil ich kam ja vollgeladen aus der letzten Peak Week raus und hätte jetzt diesen Energieüberschuss gar nicht so richtig produktiv umsetzen können. Klar, produktiv in der Post-Competition-Phase wäre natürlich auch ein Fettzuwachs. Wir wollen natürlich gezielt an Körperfett zunehmen. Wir wollen den Look nicht halten, sondern wir wollen halt vielmehr wieder die Hormone wieder in die entsprechenden Bahnen leiten, um uns erstmal natürlich wieder gut zu fühlen, zurück ins Leben zu kommen und dann natürlich auch die Off-Season produktiv eben angehen zu können, wieder Muskeln aufzubauen. Ne? Gerade die Muskulatur, die man in der Prep eben potenziell sogar verloren hat, wieder zurückzugewinnen und darüber hinaus dann natürlich zu wachsen, sofern man nach wie vor dem Bodybuilding-Sport eben treu bleiben möchte. Aber klar, erstmal wieder physiologisch gesund zu werden, natürlich das Hauptziel. Von daher ist natürlich auch ein entsprechender Körperfettzuwachs produktiv anzusehen. Bin aber hier, wie gesagt, erstmal konservativ eingestiegen, um einfach nochmal, so in diesem schwersten Moment nochmal ja, so Dominanz einfach zu zeigen, ne? Weil auf einmal, ne, du hast halt nicht mehr dieses unmittelbare Ziel, hey, nächste Woche ist der nächste Wettkampf, da musst du wieder Bestlook bringen. Du stehst jetzt im Prinzip vor einer ganz, ganz langen Zeit, ohne eben ne, diese kurzfristigen Ziele. Und genau in diesem Moment nochmal zu sagen, hey, so jetzt erst recht, ne? Genau in dem Moment, wo du theoretisch, wo dir die ganze Welt offen steht, ne, du alles essen könntest, was du wollen würdest, genau da zu sagen, hey, jetzt zeige ich nochmal einen Tag mehr nach 11 Monaten Wettkampfvorbereitung. Ich bin immer noch Herr über meine Taten, hat mir persönlich dann den Übergang in die Recovery-Phase auf jeden Fall gut erleichtert, weil ich so wirklich nochmal für mich Selbstvertrauen getankt habe. Muss aber auch hier dazu sagen, dass ich es in der Wettkampfvorbereitung davor ähnlich gemacht habe wie du. Ich auch hier ne, einfach dem Körper so ein bisschen ja, nachgegeben habe und ihm halt das gegeben habe, wonach er verlangt hat. Ich habe nach wie vor getrackt und auch an meinen Routinen beibehalten, festgehalten. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich morgens dann mit einer Torte oder so in den Tag gestartet bin, sondern es gab immer noch Oats mit ja, Beeren, ja. Schokolade, einfach alles davon. Einfach genau. Ein bisschen mehr. Ja. Aber selbst das hat dann dazu geführt, dass ich dann wahrscheinlich auch die ersten 6, 7, 8 Wochen nach der Prep 2021 jeden Tag so um die 5.000, 6.000 Kalorien und dementsprechend auch sehr, sehr schnell und viel an Körperfett zugenommen habe. Ja. Und da ging es mir, glaube ich, nicht so gut wie dir. Also ich konnte das mit meiner Psyche damals nicht so gut vereinbaren, gerade auch, weil ich mich in meinem Körper einfach nicht mehr so gut gefühlt habe. Also dadurch, dass ich jetzt so schnell am Körperfett zugenommen habe, durch auch die Wassereinlagerung am Körper und auch im Gesicht, hat sich das für mich wirklich nicht gut angefühlt. Und das hat sich auch eben sehr stark auf die Psyche eben niedergeschlagen. Mhm. Ne, der Selbstwert, den man über die Wettkampfvorbereitung eben aufgebaut hat, ne, dadurch, dass man halt ne, dieses Athletendasein und die Verpflichtungen so stark auslebt und in den Fokus eben auch stellt, ne, die Präzision bei den Kalorien, dieses Durchziehen und ne, einfach ja, so gegen seinen Körper fast schon ankämpfen. Dieser Umschwung dann hinzu, okay, ich gebe jetzt all dem nach, hat aber, dann bei mir.
Aber ist es ja, das ist ja eigentlich nicht, weil nachgeben ist ja dann zum richtigen Zeitpunkt. Du hast ja nicht nachgegeben, wo es drauf angekommen ist, ne, wo es drauf im Prinzip, wo du dich auf deine Wettkämpfe vorbereitet hast. Da hast du ja dem nicht nachgegeben, da hast du ja diszipliniert, warst du in deinen Kaloriendefizit, hast alle Makros gehittet und dann dich an deine To-Dos quasi gehalten. Und eigentlich ist ja das Sinn und auch Gesündeste, wenn man halt dann genau das macht, was man eigentlich tun sollte. Weil ich meine, früher oder später wird es ja sowieso zu dem Punkt kommen, wo du ja, keine Ahnung, dich nicht unbedingt voll wohlfühlst in dem Körper, dass du dich jetzt zu jeder Zeit ausziehen willst. Mhm. Ne? Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Mhm. Es gehört einfach zu dem Sport dazu, mal nicht voll geil auszusehen. Mhm. Und ich finde, das ist sogar viel besser, wenn man im Prinzip so das vermittelt, so dass man muss nicht unbedingt die ganze Zeit geil aussehen, nur weil man ein überkrasser Athlet ist. Du bist trotzdem ein überkrasser Athlet, aber du bist halt ein überkrasser Athlet in einem Speckmantel. Scheißegal.
Absolut.
Aber du bist ja trotzdem immer noch der Gleiche. Ne? Und ich kann das verstehen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, früher oder später wird man sowieso an diesen Punkt kommen, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Oder ob das jetzt früher oder später passiert, spielt ja jetzt im Großen und Ganzen eigentlich keine Rolle. Klar, es wird wahrscheinlich für den Körper etwas besser sein, nicht so schnell ein Körperfett dazu zu gewinnen. Auch aufgrund dessen, dass der Körper ja auch gar nicht so schnell Fett einlagern kann ne, und dann auch gewissermaßen eventuell neue Fettzellen produziert, damit das Fett ja irgendwo eingespeichert werden kann, was dann in zukünftigen Diäten eventuell die Diäten einfach noch weiter verzögern kann, ne, bis die Fettspeicher sich dann entleeren. Schön wäre es, wenn es beim Muskelaufbau auch so wäre, aber in dem Fall ist es halt gegenteilig. Ne? Und dass man, wenn man dann teilweise die Fetteinlagerung merkt, ich weiß nicht, ob das jetzt deswegen ist oder dass es dann teilweise so zu Schmerzen unterhalb der Haut kommt, wenn man so über die Haut streicht. Mhm. Und ich glaube, das hat dann was damit zu tun, dass durch diesen schnellen, durch die schnelle Fetteinlagerung, ne, dieser Schmerz zustande kommt unter der Haut.
Ja, also ich glaube, die Fetteinlagerung war jetzt bei mir nach 2021 gar nicht so das Problem, sondern halt einfach das Wasser. Mhm. Also gerade dann so Druckstellen, wenn du deine Socken ausziehst.
Ja, das
und
ist
sowas.
Sowieso komplette Katastrophe.
Das fand ich persönlich sehr, sehr fies. Und ja, bei mir war es halt damals so, ich habe dann halt in 10 Wochen 10 Kilo zugenommen und war damit dann schon im Prinzip nach nur 10 Wochen schon
das
wieder.
Geht ja aber trotzdem noch. Voll,
geht noch, ne? Aber ich war halt trotzdem wieder am Peak meiner vorherigen Aufbauphase. Also ich hatte meine Prep so bei 90 Kilo gestartet, bin dann so runter auf 78, war dann geladen wieder bei so 80 und dann innerhalb von kürzester Zeit wieder auf 90 Kilo hoch und das war im Prinzip meine Off-Season. Ja, danach war ich dann damit beschäftigt, diese 90 Kilo zu halten. Da hat sich dann auch wie bei dir dann alles dann eben eingependelt, so dass dann die, ja, in Anführungszeichen optimale Kalorienzufuhr auch auf gleichem Niveau war wie mein Hunger- und Appetitgefühl. So. Den Punkt, den wir im Prinzip immer so erreichen wollen, ne? dass man halt eben genauso viel essen kann wie man halt eben auch will.
Ja. Beziehungsweise, dass man sogar an den Punkt kommt, wo du dann gar keinen Bock hast mehr zu essen und es nicht mal schaffst, so auf deine Kalorien zu kommen, auf die du kommen sollst, weil du einfach ständig satt bist.
Ja. Ne? Den hatte ich dann auch deutlich schneller als jetzt in dieser Post-Competition-Phase, wo ich alles, wie gesagt, ein bisschen langsamer, konservativer, schrittweise eben angegangen bin. Und da hat es dann eben eine gewisse Zeit gebraucht, bis sich der Look dann und auch das Wohlbefinden dann mit diesem Körpergewicht beziehungsweise mit dem Look dann auch wieder stabilisiert hat. Hat dann halt eben nach diesem initialen starken Gewichtsanstieg dann eben erstmal eine längere Erhaltungsphase gefolgt. Und ja, da war ich dann vielleicht ein bisschen schneller recovered, habe mich aber in dieser Recovery-Phase trotzdem viel in Essen dann einfach nicht ganz so wohl eben im eigenen Körper gefühlt und man hat auch so ein bisschen eben so diesen Drive verloren. Natürlich ist man weiterhin ins Training gegangen und man hat seine Sachen gemacht, aber so ein bisschen so diese Wahnsinnigkeit, die man so in der Prep so entwickelt, so man hat so einen Tatendrang, ne? Und man wird so ein High-Performer und sowas, das ging dann nach 2021 bei mir relativ schnell verloren. Durch den Ansatz jetzt in dieser Vorbereitung konnte ich im Prinzip genau daran anknüpfen, wo ich in der Prep aufgehört habe. Also einfach so dieser Drive im Alltag, die Produktivität war weiterhin gegeben. Die Recovery ist eingetroffen. Die Kalorien habe ich, wie gesagt, dann fast am Anfang schon tagesweise dann eben erhöht und habe dann schnell ein gutes Maß mit so 3400 Kalorien für mich gefunden, wo ich dann so gemerkt habe, okay, hey, das passt so. Natürlich hätte ich jeden Tag deutlich, deutlich mehr essen können. Locker 6.000, 7.000, 8.000 Kalorien wären easy jeden Tag reingegangen. Aber darauf habe ich halt eben verzichtet. Hatte vereinzelte Tage, wo ich auf jeden Fall drüber war. Direkt nach der Competition waren wir auch im Urlaub. Es waren super viele Hochzeiten geplant. Und da habe ich es aber trotzdem geschafft, da echt ein gutes Mittelmaß eben zu finden. Das Körpergewicht ist ja wirklich bei einer guten Rate, am Anfang sogar so bei 1-2% des Körpergewichts, also schon bei einem guten Kilo dann so wirklich nach oben gegangen, 1 bis 1,5 Kilo pro Woche und habe somit einfach für mich im Vergleich zur vorherigen Prep ein besseres Mittelmaß dann eben gefunden, habe aber jetzt so nach Woche 10 der Recovery die Züge noch mal so ein bisschen locker gelassen. Gewicht ist so von 76 bis dahin so auf 82,5 oder so, 83 Kilo so hochgegangen. Also anstatt 10 Kilo in 10 Wochen waren es dieses Mal nur 6, 7 Kilo, obwohl ich deutlich, deutlich leaner eben am Ende auch der Prep eben noch mal war. Also ich war tatsächlich 3 Jahre später noch mal leichter eben auch in der Vorbereitung. Also dementsprechend sollten die Umstände auch nochmal erschwert gewesen sein in Bezug darauf, die Kalorien etwas geringer zu halten. Und habe dann nach 10 Wochen dann zum Beispiel bei sozialen Events die Züge, wie gesagt, ein bisschen lockerer gehalten, indem ich zum Beispiel jetzt zum Grill-Event nicht mehr meine eigenen Kartoffeln mitgebracht habe oder meinen Zero-Ketchup und auch nicht sichergestellt habe, dass ich Putenfleisch oder Hähnchenfleisch auf den Grill bekomme, sondern habe halt einfach so ein bisschen das gegessen, was vor Ort war. Ja, schön geölte Garnelen, mal ein Spare Rib und sowas. Und da habe ich dann auch wirklich wieder so meine Mengen konsumiert, aber halt mit kaloriendichteren Lebensmitteln und war dann auch hier im Schnitt nochmal deutlich über den 3400 Kalorien, wahrscheinlich eher so bei 4000 im Schnitt dann über 2 Wochen, habe dann auch nochmal wirklich einen starken Gewichtszuwachs verzeichnet, aber auch dann nochmal klar gemerkt, wie sich das auf mein Wohlbefinden nochmal ausgewirkt hat. Also auch zuvor habe ich wirklich von Woche zu Woche Verbesserungen verspürt, trotz dem kontrollierten Kalorienrahmen. Aber dann wirklich, ne, so wie du, nochmal einfach ein bisschen nachzugeben, hat sich dann in Bezug auf die Recovery nochmal sehr, sehr positiv geäußert. Da hatte ich dann zum ersten Mal dann auch Post-Prep wieder so Wassereinlagerungen gehabt. Hat sich nicht gut angefühlt in dem Moment. Habe dann auch hier dann wieder gut die Biege bekommen. Seither die Kalorien wieder präziser getrackt und das Gewicht, also den weiteren Gewichtszuwachs dann auch eher wieder eingedämmt. Bin jetzt aktuell bei ungefähr 87 Kilo, ungefähr 13 Wochen Post-Prep im Vergleich zum Lowest Weigh-In, also noch jetzt 11 Kilo schwerer ungefähr, aber auch jetzt wieder deutlich gefestigter vom Wohlbefinden und auch von den Hormonen. Habe tatsächlich nochmal ein Blutbild auch machen lassen. Testosteron ist nach dem Blutbild aus der Prep kurz vorm Start der Wettkampfvorbereitung auch jetzt wieder im Normbereich. Ich war ja bei 0,21 Nanogramm pro Deziliter. Das entspricht ungefähr dem Referenzwert von einem 1- bis 6-Jährigen.
Ja, das war schon krass. Auf jeden Fall Kellerwert.
Ja, absoluter Kellerwert. Norm ist so 3 bis 9, glaube ich. Ich war bei 0,2. Jetzt beim letzten Blutbild war ich wieder bei 4. Ich war aber auch schon vor dem Start der Prep bei 7 oder so. Also ich bin da noch nicht bei den Werten Peak Off-Season. Und da aber jetzt auch auf jeden Fall auf dem besten Weg, die Recovery-Phase jetzt so nach gut 13 Wochen fast vollständig abzuschließen. Mhm. Das Einzige, was noch so ein bisschen hinterherhängt, ist die Libido. Ja, die wird aber jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen nochmal nachziehen, gerade weil sich Appetit und Hungergefühle jetzt auch wieder regulieren. Ja, das heißt, man muss jetzt sein Verdauungssystem nicht bis oben hin ausreizen. Ne, entweder man macht es halt wie du, man konsumiert halt wirklich einfach die Lebensmittel, auf die man halt krass Bock hat, ne, die vor allem schmackhaft sind, oder man geht halt mit mehr Kontrolle an die Sache ran, dann wird man aber auch da weiterhin auf Extreme setzen, wie zum Beispiel eine hohe Ballaststoffzufuhr, viel Obst, viel Gemüse, ne, das sind dann halt deine Waffen, die du halt nutzt und die dann halt auch in einem gewissen Ausmaß problematisch sein können. Also entweder du hast halt Hunger oder dein Magen ist halt auch komplett aufgequollen durch die ganzen Ballaststoffe, die im Magen-Darm-Trakt dann eben auch wieder Wasser ziehen.
Man merkt auf jeden Fall, am Ende ist es nicht das Nahrungsvolumen, was satt macht, sondern es sind Kalorien, die satt machen. Also es ist Energie, die satt macht. Weil egal im Prinzip, wie viel Volumen du dir zum Beispiel am Ende einer Diät reinziehst, du wirst es bestätigen können, du wirst nicht satt.
Ja.
Egal wie voll der Magen ist, wenn man jetzt 10 Gurken oder so essen würde, oder man würde sich so ein, keine Ahnung, wie es manche Bikini-Athletinnen machen, dass die ja teilweise dann kein Porridge mehr oder so essen, sondern so ein Zucchini-Porridge machen. Also die reiben Zucchinis und dann machen sie, also mit Whey und Flohsamenschalen, lassen sie es richtig heftig aufquillen, so viel es geht. Ne? Und die werden aber nicht satt davon. Ne? Der Magen ist garantiert bis zum Anschlag voll, aber Sättigung ist da nicht zu verzeichnen, ja. Auf gar keinen Fall.
Findet ja nicht nur im Magen statt, sondern auch eben im Kopf. Ne? Man kommt ja oft an den Punkt, auch in der Diät, wo man eigentlich sagt, boah, der Bauch ist eigentlich voll. Also ich habe es selbst mit 1700 Kalorien am Ende der Prep noch geschafft, meinen Magen voll zu kriegen, aber der Kopf, der hat halt immer nach mehr verlangt. Also psychisch hätte ich immer mehr essen können. Ne?
Ja, und ich finde, in den Momenten, wo man richtig Bock auf etwas hat, dann tut es ja auch ein Gutes zu essen in dem Moment. Ne? Also du weißt, es befriedigt dich, es tut ja viel mehr gut, es zu essen, weil du dann auch im Prinzip weißt, wie es schmeckt, weil das ist ja eigentlich das Einzige, worauf man abzieht. Man will unbedingt wissen, wie es schmeckt. Ne? Und das dann zu machen, also mir persönlich tut es einfach viel besser. 2022 habe ich mich richtig räudig gefühlt, weil ich ja kurz nach dem Wettkampf krank geworden bin.
Das war in den USA,
dann,
ne?
Genau. Und dann trotzdem aber reingeschallert habe, was geht. Im Prinzip total widersprüchlich, weil normalerweise hast du eigentlich eher, bist du appetitlos, wenn du krank bist. Aber in dieser Situation war es gar nicht so. Ne? Und dann habe ich trotzdem Shake-Shake-Burger und
Cheesecake Factory.
Cheesecake Factory leider nicht. Ah, voll schade. War zu weit weg. Aber halt Donuts bis zum geht nicht mehr gegessen habe und Snacks und Ben & Jerry's und ganz viele Doritos in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ging dann trotzdem rein, obwohl ich mich... Und dann merkst du wirklich, wenn du dich nicht bewegen kannst und viel isst und den ganzen Tag eigentlich nur rumliegst, das ist das freudigste Gefühl überhaupt. Ja. Dann merkst du aber richtig, und dann merkt man so, wie richtig undankbar die Fettverteilung wird. Weil ich glaube, das spielt dann auch nochmal rein, wie aktiv bist du in der Post-Competition-Phase, auch in Bezug auf deine Kalorien, die du konsumierst. Ja, egal, ob du jetzt übertrieben im Kalorienüberschuss bist oder bei einem mittelmäßigen Kalorienüberschuss. Aber die Fettverteilung bei gar keinem Verbrauch, ne? Also wenn du den ganzen Tag nur rumliegst oder rumsitzt, ist dann richtig ekelhaft.
Ja, also ich glaube, das fühlt sich auch sehr, sehr unverdient an. Ich muss auch noch dazu sagen, also dass ich mir natürlich auch nach dem Wettkampf einige Leckereien gegönnt habe. Also die Lebensmittelauswahl ist nicht hundertprozentig so geblieben wie in der Prep. Mhm. Aber ich sag mal, von 4 Mahlzeiten sind halt 3 gleich geblieben. Und ich bin auch weiter natürlich ins Training gegangen, habe auch viele Schritte gemacht. Also habe mein Schrittpensum nach wie vor konstant so bei 15.000 eben auch angesetzt, was echt immer noch eine Menge ist. Und habe mir dann halt immer so, ja, meistens die letzte Mahlzeit des Tages immer noch so ein bisschen verdient, wo es dann halt eben auch Pizza gab oder eben auch Eis. Einfach das, worauf man halt auch wirklich Lust hatte, ne, und was man halt mal wieder schmecken wollte. Aber das gab es halt nicht von morgens bis abends, sondern halt immer so einmal pro Tag. Und ich habe dann halt auch immer so ein bisschen versucht, die Reize so langsam zu erhöhen, weil ich meine, wenn man aus einer Phase mit 1700 Kalorien kommt, wo du halt hauptsächlich Gemüse und Protein eben isst, dann ja, ist alles für dich ein Highlight und eine neue Reizsetzung sozusagen. Und ich habe halt immer versucht, ne, diesen Reiz immer so leicht überschwellig zu gestalten. Ich war jetzt auch eben auch 13 Wochen nach der Wettkampfvorbereitung noch bei keinem All-You-Can-Eat oder sowas, bei keinem Buffet und habe auch noch... Bring mich nicht auf falsche Gedanken. Und habe auch noch keinen Cheat Day oder so gemacht. Wie gesagt, ich hatte dann einzelne Meals, wo ich dann einfach locker gelassen habe, eben nicht akut mitgetrackt habe, im Nachgang immer. Mhm. Ich habe immer versucht zu rekonstruieren, okay, wie viel habe ich gegessen.
Am Ende des Tages beispielsweise, ne?
Genau, genau. Und dann war das manchmal so ein ziemlich böses Erwachen, ne, wenn man das dann nochmal ehrlich für sich rekapituliert hat. Aber war halt für mich halt immer wichtig, ne, um dann auch wieder für den nächsten Tag wieder einen Fokus zu fassen und mich nicht, ich sag mal so, meinem natürlichen Drang einfach herzugeben. Ja. Und habe aber, wie gesagt, trotzdem dann über die Wochen immer wieder mehr Vorzüge des Lebens genossen. So komplett ausgelebt habe ich es jetzt noch nicht. Also wie gesagt, keinen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, komm, heute esse ich mal einfach so, wie ich Lust hätte. Ich glaube, da würde immer noch eine gute Kalorienzahl am Ende bei der Bilanz rauskommen.
Wie würde es jetzt aussehen, wenn du jetzt einen Tag so gestalten würdest nach deinen Vorstellungen?
Oh, gute Frage. Also
so, sag mal, du stehst auf, du musst dich auch gar nicht um Coaching kümmern, sodass du gar nicht erst in Versuchung kommst, eventuell lange Pausenzeiten zwischen den Mahlzeiten zu haben. Ja. So, du hast jetzt einen kompletten Tag nur für dich, nur so ein Louis-Tag.
Wow, darüber könnte man, glaube ich, eine komplett eigene Podcast-Episode drehen. Wir machen mal eine Episode zum idealen Louis- und Fabi-Tag. Das wäre mal interessant. Nee, ich glaube, ich würde direkt mal mit einem ordentlichen Frühstück reinstarten. Ja, so eine schöne Eierspeise auf Brot, irgendwie sowas Ex-Benedict-mäßig mit Lachs oder so, auf einem guten Brot. Dazu ein paar Pancakes oder French Toast. Das wäre so mein Frühstück in einem schönen Lokal.
Boah, noch besser.
Ja, mit einem guten Smoothie noch dazu. So würde ich den Tag beginnen. Dann weiß ich gar nicht, so mittags ist immer schwierig. Da wüsste ich dann gar nicht, was ich da essen würde. Wahrscheinlich nochmal irgendwie so ein Gebäck, irgendwie so eine Zimtschnecke oder sowas. So zum Mittag.
Ja.
Fänd ich, glaube ich, ganz nice. Ja, und dann abends. Boah, da stehen dann viele Sachen zur Auswahl. Also so einen richtigen Burger im Restaurant habe ich tatsächlich auch noch nicht gegessen, weil Burger ist halt wirklich so das, was du so schnell weginhalierst, ne?
Wie, ultra, es geht
mega wie kein anderes schnell. Lebens, kein anderes Gericht fast. Ja, deswegen, ich glaube, mal so wieder so einen ordentlichen Burger würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Die mache ich mir aber auch gerne selber. Also finde ich auch tatsächlich sehr underrated, einfach Burger einfach selber zu machen. Geht auch voll klar. So mit Rinder-Tatar und so. Schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Aber mal wieder so einen richtigen Fast-Food-Burger, ne? So Five Guys-Style oder also so in die Richtung bei einem guten Burgerladen.
Oder hier jetzt Boring Burger in Köln.
Davon hast du erzählt.
Der ist ganz gut. Nicht der soll, sondern der ist mega gut. Der ist zwar ein bisschen klein, finde ich, weil der wirklich... Für den Preis könnte er ein bisschen größer sein, aber ich finde, das kommt so ein einfach ein Premium Cheeseburger von McDonald's sehr nah.
Wahrscheinlich so Smashburger-mäßig.
Ja, genau. Ja,
geil. Was ich natürlich auch noch sehr feier, ist so ein Grillteller. Wahrscheinlich würde ich noch einen Grillteller zum Mittagessen. Ja, einfach so einen clean Grillteller, also was heißt clean in Anführungszeichen, natürlich mit einer schönen Joghurtsoße und so dabei. Hähnchenspießteller mit ein bisschen Brot, dann Zimtschnecke.
Ab zu Kebabland.
Ja, Kebabland.
Dann zum Abend.
Genau zum das. War ich tatsächlich auch noch nicht. Post-Competition Kebabland habe ich hier in Köln davor gut auseinandergenommen, noch in der Off-Season. Ja, war ich sehr häufig. Bei jeder Gelegenheit. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, bester Grillteller, bester Laden.
Ist wirklich so. Also Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt die keiner.
Ja. Ja, und dann abends ist man halt offen. Ne? Da gibt es dann halt viele Möglichkeiten. Sushi, Burger, Pizza oder auch was ganz Ausgefallenes. Und dann zum Abschluss natürlich nochmal einen ordentlichen Pint Eis. Ben & Jerry's oder hast du schon mal die Melzer und Fu-Sorten getestet?
Ja. Ja, Franz Brötchen habe ich hier getestet. Auch White Chocolate Pistachio ist auch ganz okay. Ich finde allerdings bei den Eissorten ist es zu viel dieser einseitige Geschmack. Also dadurch, dass keine Abwechslung dabei ist, wie beispielsweise bei einem Ben & Jerry's Half-Baked, das ist zum Beispiel mein Liebstes, du hast halt eine Hälfte Schokolade, eine Hälfte Vanille und da drin halt diese Cookie- und Brownie-Stückchen, was halt viel mehr Spannung, sagen wir mal, ins Eis bringt, als wenn du die ganze Zeit nur den gleichen Geschmack hast.
Verständlich. Ja. Ist das Gleiche auch beim Nutella-Eis. Finde ich an sich geschmacklich sehr, sehr lecker, aber ist halt sehr eindimensional, weil du halt nur oben diese Schoko-Nutella-Schicht hast und dann halt das Haselnuss-Eis, aber keine weitere Komponente wie nochmal ein anderes Mix-In, also sowas wie jetzt bei Cookie Dough, die Cookie Dough-Stückchen oder die Brownie-Stückchen oder eben auch nochmal eine Soße, wie zum Beispiel beim Top Salted Caramel Brownie, da ist auch nochmal so eine Karamellsoße bei Ben & Jerry's mit drin. Deswegen interessant. Melzer und Fu würde ich gerne auch ausprobieren. Salted Caramel Brownie hatte ich jetzt Post-Competition einmal. Ja, das für mich, glaube ich, aktuell so das beste Eis aus dem Becher.
Ja.
Das gäbe es dann noch als Abendessen. Und dann vielleicht darüber hinaus noch mehr, wer weiß. Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also fühlt sich...
Das kommt dann auch einem so spontan in den Kopf, worauf man in diesem Moment jetzt einfach Bock hat. Ne? Weil kann man jetzt eigentlich gar nicht so... Das kommt immer von Mahlzeit zu Mahlzeit so. Du hast jetzt das gegessen. Als nächstes hätte ich Lust auf das und das. So.
Ja. Ja, wenn ich da wirklich nur nach meinem Gaumen gehen würde, dann sähe das wahrscheinlich ungefähr so aus. Und vielleicht gäbe es auch noch eine Daim-Torte, bin ich ein großer Fan von. Habe ich dir von erzählt. Ja. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsdessert. Daim-Torte kann ich wirklich nur empfehlen. Lange her, dass ich sie gegessen habe. Aber ich muss wirklich sagen, so intrinsisch habe ich da gar keinen Bock drauf. Also ich will weiterhin meinen Kalorienrahmen einhalten. Ich will nicht zu schnell zunehmen. Ich will noch eine lange Aufbauphase, eine produktive Aufbauphase vor mir haben. Ich will mich in meinem Körper wohlfühlen. Und ich will mich eben auch wie ein Erwachsener einfach ernähren. Mhm. Ne? Und dementsprechend ist das jetzt für mich ja eigentlich gar keine Option, da nur nach dem Gaumen oder vielmehr nach dem Gehirn eben zu gehen. Ich bin zufrieden mit meiner Routine, so wie ich sie eben gerade habe, habe da die Freiheiten und lebe natürlich auch danach. Aber klar, in der Welt, wo Kalorien nicht zählen, da würde einiges abgehen.
Ja. Na, würde ich zu gern miterleben. Vielleicht machen wir das mal einen Tag einfach das Essen, worauf man. Ich esse einen Tag lang das, worauf ich Lust habe.
Fabi, wir machen auf jeden Fall mal eine Foodtour durch Köln. Das steht auf jeden Fall noch aus.
Oder Sarah bestimmt einen Tag lang, was wir essen.
Das wäre auch ein witziges Video. Auf jeden Fall. Leute, wir haben ein bisschen jetzt aus der Post-Competition-Phase berichtet. Du bist soweit recovered.
Ich bin cool. Ja, ich würde sagen, Ausgangszustand wurde erreicht.
Das heißt, bei dir kann die Off-Season jetzt richtig produktiv durch die Decke gehen. Ja,
wenn ich jetzt nicht zum Tänzer werde, dann kannst du dann kannst jetzt voll in Richtung einfach Muskelaufbau gehen, ohne irgendwie zusätzliche Mini-Cuts oder Diäten da reinzuschmeißen. Ich muss jetzt auch für niemanden gut aussehen, von daher, ja.
Das ist doch jetzt die optimale Ausgangslage. Ja, hast du jetzt das gegönnt, wonach dein Körper verlangt hat, hast dich jetzt wieder eingependelt und bist dementsprechend jetzt in einem guten Zustand, um ja die Offseason voll anzugehen und so eben auch bei mir. Also wir sind beide mit unseren Varianten irgendwo ans Ziel gekommen. Ja, bei mir steht noch so ein bisschen Recovery-Potenzial aus, aber muskelaufbautechnisch sollte es gut vorangehen. Hormone haben sich wieder eingestellt, Kraft im Training ist da, die Performance ist gut, Regeneration ist gut, ich schlafe jetzt wieder sehr, sehr tief. Mhm. Und von daher, ja, haben wir beide auf unsere Art und Weise die Post-Competition-Phase gemeistert. Ja. Und ich hoffe, die Einblicke in diese haben euch oder helfen euch jetzt eben auch dabei, eben genau diese sehr herausfordernde Phase eben auch zu meistern. Ja, es ist wirklich nicht leicht. Es ist für viele wahrscheinlich nochmal schwieriger als die eigentliche Wettkampfvorbereitung selbst.
First-Timer wird es wahrscheinlich am schwersten sein, beziehungsweise für die wird's am, also für diejenigen, die noch gar nichts mit Wettkampfsport am Hut hatten, ne? Egal ob es jetzt Bodybuilding ist oder ob es Leichtathletik ist oder einen anderen Wettkampfsport, weil du ja im Prinzip ab einem gewissen Leistungsniveau muss deine Ernährung zu dem Sport halt passen. Ne? Du musst halt eine gewisse Ernährungsweise an den Tag legen, damit das einfach im Einklang ist, damit die Performance und so weiter auch am Ende stimmt. Ne? Und ab einem gewissen Punkt setzt man sich halt mit der Ernährung auseinander, aber in dem Bodybuilding-Sport halt am extremsten. Ne? Und gerade für diejenigen, die halt noch nie vorher Leistungssport gemacht haben und frisch in den Bodybuilding-Sport kommen und nach, keine Ahnung, 2 Jahren schon den ersten Wettkampf machen und da vorher nie in so einer Situation waren, wo sie beispielsweise mal eine Diät gemacht haben oder so, oder ihren Körper so an diese Höchstgrenze gebracht haben, dass die eventuell am meisten in der Post-Competition-Phase zu strugglen haben. Also auch dieser psychische Aspekt, ne? Das Ziel fällt weg und auch noch mit dem Aspekt, dass Hormone gehen in den Keller, so, und Hormone bestimmen, wer wir sind, wie wir uns fühlen und so weiter und so fort. Und dass das am Ende für die Leute am schwersten sein wird, da diese Phase zu überstehen nach dem Wettkampf.
Absolut. Ne? Also vor allem, die wissen halt gar nicht, was auf einen zukommt. Ihr werdet in kürzester Zeit das, wofür ihr monatelang gearbeitet habt, also diese Form, eben verlieren. Das Ganze ist extrem undankbar. Ihr werdet trotz mehr Essen auch mehr Hunger haben. Ja, euer Körper produziert noch mal mehr Insulin und das wird euch auch immer wieder hungriger werden lassen. Also kommen da echt extreme Herausforderungen eben auch auf euch zu, wo ein First-Timer dann wahrscheinlich erwartet, okay, ab jetzt wird's leicht, ab jetzt ist es vorbei, ich habe es geschafft, ne, kommen dann auf einmal die Nachwehen der Wettkampfvorbereitung, der nach wie vor fragile Zustand, dann die schnellen und rasanten körperlichen Veränderungen, die psychisch, wie gesagt, nicht zu unterschätzen sind, der Wegfall des Ziels, was du gesagt hast, das kann eben schon mal zu einer dann leicht depressiven Phase unmittelbar nach dem Wettkampf führen. Aber Besserung ist in der Regel immer in Sicht, ne, wenn man das klare Ziel verfolgt, eben einfach Körperfett zuzunehmen. Das wird, wie gesagt, die Hormone wieder in die entsprechenden Bahnen leiten und euch dann auch wieder besser fühlen lassen. Aber das ist wirklich eine super undankbare und schwierige Phase, besonders nachdem man dann über Monate diese Selbstwirksamkeit aufgebaut hat. Man investiert die Arbeit und man sieht die Fortschritte. Ist es dann eben in der Post-Competition-Phase andersrum. Ihr seid dafür prädestiniert, Fett zuzunehmen an Stellen, wo ihr das Fett früher nie zugenommen habt. Das Körperbild wird sich stark verändern, aber diese Phase gilt es zu durchstehen. Muss
man auch mental stark genug sein. Genauso wie man mental stark genug war, sich im Prinzip gegen die Gelüste des Körpers zu wehren, muss man auch stark genug sein, dem auch letztendlich zum Teil nachzugeben und auch zu wissen, dass das hoffentlich nur eine vorübergehende Zeit ist, ne? Dass man in so eine gewisse Depression fällt, ne? Und eventuell sogar aufhört, trainieren zu gehen, weil man halt nicht in Stimmung ist oder weil man ein total gestörtes Selbstbild hat, weil man dann sich total scheiße findet und man das Gefühl hat, man kann jetzt so nicht ins Gym gehen, weil man sich dafür schämt, dass man so schnell zugenommen hat. Aber Bullshit, das ist ja noch schlimmer, was man da machen kann. Also komplett alles niederzulegen, was man vorher gemacht hat und komplett ins Gegenteil abzudriften. Also dann zu essen, nicht mehr trainieren zu gehen und eigentlich alles gegenteilig macht, was man zuvor gemacht hat. Ja. Ne? Also ein paar Komponenten können wegfallen, ne? Aber nicht das komplette Schiff versenken lassen.
Ja, ich denke, das ist nochmal ein gutes Abschlusswort, ne? Da nicht all das, was ihr über die Prep etabliert habt, einfach von heute auf morgen über Bord zu werfen. Ja. Ich denke, darauf kann man sich einigen und was für ein Approach ihr dann wählt, ne? Ob ihr mit den Kalorien oben startet und dann euch einpendelt oder ne, wie ich das Ganze langsam stückweise aufbaut. Das gilt es im Einzelfall dann eben nochmal zu unterscheiden. Mhm. Hier führen beide Wege letztendlich nach Rom, also zum physiologischen Equilibrium, zum Wohlfühlbereich eures Körpers, eben auch eurer Psyche, wovon aus ihr dann wieder produktiv in die Aufbauphase dann eben starten könnt, worum es ja auch im Bodybuilding primär gehen sollte. Ne? Stärker werden, Muskeln aufbauen, wachsen. Und genau darauf soll euch die Post-Competition-Phase eben vorbereiten. Von daher, cooler Austausch.
Denke ich
super
auch.
Super interessante Strategien, die wir jetzt hier einmal geschildert haben. Und wir bedanken uns wie immer für euch, fürs Zuhören oder Zuschauen, für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben mit Video hier. Kommentiert, liked. Abonniert, wo immer ihr auch könnt, und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Yes.
Bis dahin, macht's gut.
Peace ciao, out. Ciao.
Coolio.